Unser heutiger Gast hat an der IU International Hochschule, der mit 85.000 Studierenden nach eigenen Angaben größten deutschen Hochschule, zunächst dual einen Bachelor in Wirtschaft erworben und dann auch noch ein MBA gemacht. Nach diversen praktischen Erfahrungen einer Gründung ist er heute Ecosystem Development Manager des von der Bertelsmann Stiftung unterstützten Accelerators Founders Foundation und der B2B-Tech-Konferenz Hinterland of Things, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Er ist fasziniert von den Auswirkungen der Technologie und er hat mit Future 3, eine Podcast-Serie ins Leben gerufen, die sich auf den aufstrebenden Web3-Bereichen und alle damit verbundenen Technologien konzentriert. Also Metaverse, NFTs, DAOs, DeFi und P2E Gaming. Zweimal pro Woche führt er Interviews mit Vordenkern, um nicht nur die Grundlage der Technologie zu verstehen, sondern auch die Auswirkungen auf Startups und traditionelle Unternehmen sowie eben auch noch die Gesellschaft zu bewerten.
Seit mehr als 5 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 340 Gesprächen haben wir mit mehr als 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Fest steht, für die Lösung der aktuellen Herausforderungen brauchen wir neue Ideen und auch neue Herangehensweisen. Technologien wie die mit dem Schlagwort Web3 verbundenen werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Und daher suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche immer noch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Louis Schulze.
Vielen Dank euch beiden für die Intro. Hi, grüß euch.
Danke dir erstmal, denn wir müssen ganz ehrlich sagen, es ist die Runde 2, die wir mit dir aufnehmen. Es gab ein kleines technisches Problem, soll bei uns auch mal vorkommen. Aber manche Dinge sollen einfach so sein.
Ja, also ich oute mich jetzt. Ich war der Grund dafür, dass wir diese Folge zum zweiten Mal aufnehmen, weil mein Rechner so laut ist. Ich muss jetzt unbedingt den M2-Chip ausgestattet, also neue PowerBook, ist ja auch eigentlich MacBook, freue ich mich ja auch drüber. Aber nachdem dann kurz nach unserer Aufnahme Kryptoland
Meltdown
kam,
haben wir gedacht,
das ist ein Zeichen.
Es sollte so sein.
Aber bevor wir uns mit Sam Bankman-Fried und seinen Freunden von den Bahamas beschäftigen, wollen wir erstmal hören, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Ja, manche Dinge werden ja auch einfach besser über die Zeit, ne? Also zweiter Podcast, es kann nur gut werden. Wie bin ich zu dem Menschen geworden, mache ich ganz gerne an 3 Entscheidungen fest, die mich in meinem Berufsleben beziehungsweise mich als Erwachsenen am meisten geprägt haben. Zuerst die Entscheidung mit 18 direkt mal auszuziehen aus dem kleinen Dorf, aus dem kleinen, in Anführungsstrichen, Kaff, aus dem ich komme. Dann mein duales Studium in einer etwas, ich sag mal, größeren Stadt anzufangen. Es war Bremen, es war jetzt keine Weltstadt, aber zumindest mal für mich ein Schritt. Das war so die erste Entscheidung, mit 18 direkt so dieses, weiß ich nicht, eigenständige Laufen lernen, dann nachzugehen. Für mich die zweite wichtige Entscheidung war, während meines Studiums dann ein Auslandssemester zu beginnen, und zwar in Kalifornien. Ich fand irgendwie so diesen kalifornischen Lifestyle irgendwie anziehen und dachte so, da muss man unbedingt mal gewesen sein. Bin dann nach Santa Barbara gegangen und das war für mich erstmal für mich eine wichtige Entscheidung, weil ich nicht gesagt habe, ich gehe jetzt nach, weiß ich nicht, England, was vielleicht bequemer gewesen wäre, sondern ich möchte mal ganz bewusst woanders hin. Ja, es gibt natürlich auch noch Orte und Länder und Kulturen, die sicherlich noch fremder sind, aber für mich dann schon auch irgendwie eine ganz wichtige Entscheidung, hat mir auch nochmal geholfen, besser zu verstehen, welche Möglichkeiten es da draußen in der Welt eigentlich gibt, wie andere Lebensentwürfe aussehen, wie so ein Leben am anderen Ende der Welt irgendwie funktioniert und auch nochmal geholfen, so auf eigenen Beinen zu stehen. Und die dritte Entscheidung war dann tatsächlich, meinen ersten Arbeitgeber zu verlassen, wo ich mein duales Studium, eigentlich meine gesamte Ausbildungszeit mit verbracht habe nach knapp 6 Jahren und aus dem traditionellen Mittelstand auf die Startup-Seite gewechselt bin, jetzt eben genannt der Founders Foundation Accelerator der Bertelsmann Stiftung, wo es für mich dann stärker in dieses Tech-Startup-Ökosystem ging. Ich meine, der Arbeitgeber vorher, auch Top-Arbeitgeber, hat Gabelstapler verkauft. Das ist halt einfach eine andere Welt. Und mir liegt dieses Tech, dieses Startup, dieses Innovationsthema sehr, beziehungsweise interessiert mich einfach sehr. Deswegen auch der Bezug zum Web3. Und der hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich ja jetzt in diesen Themen irgendwie angekommen bin, mich zu Hause fühle. Und here I am. Das sind, glaube ich, so die drei Schritte, die mich zum einen inhaltlich, beruflich sehr stark geformt haben und zum anderen auch menschlich, weil es irgendwie immer für mich so ein Schritt weiter aus der Komfortzone und irgendwie Schritt mehr auf in Richtung eigener Beine, eigener Vision war.
Kannst du heute sagen, du bist ja 25 erst, da bist ja noch wahnsinnig jung, aber kannst du sagen heute schon, wo das herkam, dieses Interesse an Zukunft, an Technologie? Hast du schon früh angefangen, mit dem Rechner andere Dinge zu machen, als nur zu spielen? Oder wie bist du darauf gekommen, dass da mehr drin steckt?
Gute Frage. Ich glaube, es war gar nicht so sehr dieser Drang nach Technologie, sondern eher der Drang, etwas irgendwie mit zu gestalten. Und für mich ist so dieses Startup-Tech-Umfeld etwas, was ich sehr stark mit diesen Begriffen gestalten und versuchen und Neues wagen und probieren und Innovation schöpfen verbinde. Und das hat mich schon irgendwie angezogen. Ich habe mich letztens daran erinnert, ich habe als Kind von meinem Vater dieses Buch bekommen von Bodo Schäfer, einen Hund namens Money. Kennt ihr das? Da wird quasi für Kinder erzählt, wie der richtige Umgang mit Geld ist. Ich erinnere mich daran, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt auch Geld verdienen. Und da steht ja, du musst Geld verdienen mit dem, was dir Spaß macht. Und dann bin ich mit Fahrrad zum Altersheim gefahren und wollte für die Menschen dort einkaufen, weil ich mein Gedanke war, ich fahre ja gerne Fahrrad.
Und du gehst gerne einkaufen.
Und ich, ja gut, das war Beiwerk, aber ich fuhr gerne Fahrrad. Und deswegen, glaube ich, gab es schon früh irgendwie diesen Drang, was zu versuchen und irgendwie rauszugehen. Und das, finde ich, passt ganz gut in dieser Tech-Szene.
Super. Der Vorteil, dass du so jung bist, ne, ist ja, dass wir gar nicht so wahnsinnig viele Stationen abarbeiten müssen, sondern dass wir gleich in dieses wirklich heiße Thema einsteigen können. Und eins der Momente beim letzten Mal, die mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich gesagt habe, oh, das wird Podcast-Gold, war die Situation, als wir dich nochmal gefragt haben, was hinter den fünf Begriffen eigentlich steckt. Also quasi so ein Quick-Intro für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht so im Web 3 drin sind. Und wir haben ja vorher vereinbart, wir versuchen es nochmal. Ich bin gespannt, wie du es diesmal machst. Und wir hauen die abwechselnd raus. Mhm. Christoph fängt an.
Metaverse.
Eine komplett immersive virtuelle Ökonomie und Realität.
NFTs.
Ein digitales Echtheitszertifikat.
DAOs.
Eine Community, eine Online-Community mit einem Bankkonto und wie vielleicht andere sagen, die Organisation der Zukunft.
Wow, ist so geil. DeFi.
Ein Bankensystem ohne die Abhängigkeit von Banken.
P2E Gaming.
In Bezug jetzt auf das Gaming, ein neuer Mechanismus in Games, Geld zu verdienen, reales Geld zu verdienen, aber vielleicht perspektivisch ein neuer Mechanismus für multiple passive Einkommensquellen durch einfach digitale Aktivitäten.
Und ich haue jetzt noch einen hinterher. What the fuck happened with crypto?
Ja, dann lass uns so anfangen. Dann fangen wir mit dem Thema an, genau. Und dann gehen wir nochmal in die Themen rein. Was sehen wir da für Chancen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, wie sich Arbeit verändert.
Ja, wir brauchen einmal den Quick Overview für jemanden, der Sam sagt, so, was ist ich passiert? Lese mal Headlines, aber was ist passiert in den letzten Wochen? Was ist da los?
Ja, ein denkbar ungünstiger Start. Aber ich versuch's. Letztendlich ist die drittgrößte globale Kryptobörse zahlungsunfähig geworden. Also sie konnten letztendlich die Abhebung ihrer Kunden nicht mehr bedienen, weil einfach nicht mehr genügend Gelder zur Verfügung standen. Das lag daran, dass ein Großteil der Gelder oder des Vermögens von FTX im sogenannten FTT-Token quasi gehandelt wurde. Das heißt, dieser Token stellte die Liquidität dar und es kam raus, dass mehr als die Hälfte oder knapp die Hälfte dieser Tokens durch Alameda Research gehalten werden. Alameda Research ist quasi so das Investment-Vehikel von FTX, gehört auch Sam Bankman-Fried, also ist auch Gesellschafter. Das heißt erstmal schon grundsätzlich problematisch, dass demjenigen, der die Börse gehört, auch quasi das Unternehmen gehört, was über 50% der Gelder illiquide verwaltet. Das ist so das Problem. 50% dieser Tokens, der FTT-Tokens, werden gar nicht gehandelt, sondern liegen bei Alameda Research und wurden entsprechend dort auch ich sag mal, genutzt, um Investitionen zu tätigen. Das heißt, es fehlte an Liquidität in diesem Token. Und dann hat der Binance-CEO ZZ irgendwann gesagt, okay, ja, vielleicht nehme ich mir, oder die hatten auch viel Vermögen in FTT-Token und haben gesagt, okay, vielleicht nehme ich die mal raus. Also vielleicht verkaufe ich meine FTT-Token. Und das war das erste Mal, wo dann viele Holder von oder Mitglieder von FTX, von der Börse gesagt haben, na, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, ob ich nicht vielleicht da auch mal mein Geld runterhole oder vielleicht meine FTT-Token einlöse. Und das hat zu einem ersten Run zumindest geführt. Und dann kam halt raus, dass wirklich über 50% dieser Tokens illiquide sind.
Und damit der Kurs...
Genau, der Kurs damit...
Manipuliert ist er damit.
Exakt,
ne?
Also. Exakt. Und dann kam es zum klassischen Bankrun, dass Binance gesagt hat, okay, wir wollen unsere FTT-Token quasi liquide machen, wir wollen sie gegen reales Geld eintauschen, wir ziehen uns aus dem System raus. Und dann natürlich auch viele, viele andere Kunden gesagt haben, okay, wenn die das machen, dann sollte ich vielleicht auch sehen. Das scheint alles irgendwie unseriös zu sein, das ist ein illiquider Token, der unter unlauteren Umständen letztendlich dort getradet wurde und hat dann dazu geführt, dass letztendlich FTX zahlungsunfähig war, weil einfach viel mehr Leute ihr Geld haben wollten als das, was zur Verfügung stand. Und jetzt vielleicht so die Brücke geschlagen zu, wie sehe ich das vielleicht aus der Perspektive, aus der Brille Web3-Krypto. Das Spannende an diesem Vorfall bei aller Tragik ist, dass dort keine Web3 oder über DeFi gesprochen, DeFi-Mechanismen außer Kraft gesetzt wurden. Es ist letztendlich ein zentralisiertes Finanzinstitut, FTX, das aufgrund der Abhängigkeit von einer Person und aufgrund der Macht einer einzelnen Person unlauter gewirtschaftet hat. Das hat erstmal nichts mit Krypto zu tun, dass es die Währung Krypto ist, die dort veruntreut wurde, beziehungsweise mit der dort quasi nicht richtig gehandhabt wurde, sondern erstmal ist es ein zentrales Finanzinstitut, was in seiner Funktion versagt hat. Es ist natürlich insofern Krypto-related, als dass Krypto wenig Regulierung trifft, beziehungsweise, wie wir jetzt gelernt haben, nicht ausreichend reguliert ist und dementsprechend anfälliger für so etwas ist. Aber grundsätzlich steht erstmal fest, es ist jetzt eigentlich nicht dieses Ideal von Bitcoin, also Peer-to-Peer Electronic Cash System, wo man von Peer-to-Peer Währungen und Transaktionen abwickeln kann, sondern es ist wirklich ein zentralisiertes System. Und dementsprechend ist es kurzfristig natürlich eine große Bürde für das Krypto-Ökosystem, weil natürlich jetzt auch viele Leute einfach ihr Geld verloren haben. Ich glaube aber langfristig, dass es die Vision des Web3 stärkt, weil es gezeigt hat, dass wir entweder mehr Regulierung oder mehr Regulierung brauchen und dass dieser Need nach einem wirklich dezentralen System, in dem ich Owner meines Geldes bin, in dem keine zentralisierte Partei oder keine zentralisierte Person wie Sam Bankman-Fried alles überwachen und letztendlich steuern kann. Dementsprechend glaube ich kurzfristig großer Dämpfer für das Krypto-Ökosystem, langfristig vielleicht sogar ein Shift hin zu einem besseren Verständnis für die Notwendigkeit der Dezentralisierung und von Regulatorik.
So. Damit hast du meine Anschlussfrage schon beantwortet. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, ist das das Ende oder der Anfang von Krypto? Du sagst ganz klar, es ist der Anfang, weil wir dem stehen, weil die Mechanismen werden jetzt nochmal offensichtlicher und jetzt geht es eigentlich los, wie damals ist. Ne? Immer, es platzt einmal, es muss sich alles neu einruckeln, aber es bleibt sicherlich ein Case, den wir jetzt verfolgen sollten, was da genau passiert ist, weil da sind ja auch persönliche Beziehungen im Hintergrund am Arbeiten gewesen, die schon ja doch ein wenig juicy sind, wenn man sich das genau anschaut. Aber gut, das am Rande.
Ich würde gern, bevor wir vielleicht an die anderen Begriffe nochmal gehen, bei Krypto bleiben. Du hast es sehr schön beschrieben, es hat erstmal nichts mit Krypto zu tun, es hat eher mit der betrügerischen Energie, die wahrscheinlich gar nicht ganz oben lag. Der hat, glaube ich, nicht bewusst, ich will jetzt Menschen bescheißen gemacht, sondern er hat einfach ist Risiken eingegangen, die far beyond richtig waren. Also eben nicht richtig waren, sondern die waren einfach völlig übertrieben, überzogen. Der hat, glaube ich, geglaubt, über Wasser laufen zu können. Von daher können wir Sam auch mal den Justizbehörden und seinem Schicksal überlassen für den Moment. Und ich würde gerne mal zu Krypto kommen. Ich habe gestern eine Diskussion geführt, da hat jemand gesagt, naja, guck dir das mal an, der Euro-Finanzraum, der hat die Notenpressen in den letzten Jahren angeschmissen, immer mehr Geld in den Markt geflutet und wir wundern uns jetzt darüber, dass so eine große Inflation ist. So, deswegen ist doch Krypto eigentlich viel geiler und du hast es mir neulich erklärt, am Beispiel Bitcoin, da ist quasi genau festgelegt die Obergrenze von Bitcoins, die es jemals geben wird. Das wird irgendwann in wie vielen Jahren, 50 Jahren erreicht? wenn wir
2150 sogar als Dollar.
So, genau. Ja. Aber Krypto hat ja nur einen Wert. Ich weiß gar nicht, wo er aktuell liegt. Beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, war es 16.000. Aber irgendwie wird er wahrscheinlich da ungefähr liegen. Krypto hat diesen Wert aufgrund von Angebot und Nachfrage. Aber auf die Frage, was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und des Kaisers neue Kleider, konnte mir bisher keiner eine treffende Antwort geben. Weil die Tatsache, dass man unfassbar viel Energie aufwenden muss, Operationen berechnen muss, um einen Bitcoin zu minen, heißt ja nicht, dass das ein Gegenwert ist. Ja. Der Gegenwert, den ich früher hatte, als Gold genutzt wurde, ist physisch. Der Gegenwert, den ich habe beim Euro oder beim Dollar, ist, dass Nationen dahinter stehen, die diese Währung mit allem verteidigen, was ihnen lieb und heilig ist. Was gibt uns die Sicherheit zu glauben, dass Krypto irgendwann mal aus dieser Zocker-Ecke rauskommt? Und ich meine jetzt wirklich die Währung Krypto, nicht alles, was mit der Technologie zu tun hat. Was macht dich da zuversichtlich?
Ja, also ich glaube, am Ende des Tages sind viele Anlageklassen beziehungsweise auch viele Währungen einfach die Konsequenz von unserem Glauben. Also selbst wenn ich jetzt an den Euro gehe, was gesagt, die Nationen stehen dann dabei. Also ist ja auch daran, dass wir glauben, dass das quasi das Zahlungsmittel ist. Ja. Warum sind Gemälde teuer? Warum sind teilweise Uhren teuer? Das ist ja immer, klar, eine Verknappung, aber auch der Glaube, dass, oder die Bereitschaft vielmehr, dass wir diesen Preis auch bereit sind zu zahlen. Und ich glaube, sehr ähnlich trifft es auf Krypto zu. Pauschal kann man natürlich jetzt erstmal sehr stark in Frage stellen, ob das so sinnvoll ist und ob das überhaupt gebraucht wird. Also wer braucht quasi noch eine neue Währung, noch ein quasi digitales Gold, wenn wir jetzt über Bitcoin reden, neben dem realen Gold? Fakt ist, dass wir Inflation erleben, dass wir die Entwertung traditioneller Geldsysteme erleben, dass wir eine hohe Volatilität erleben, dass wir eine Unsicherheit bei den bei uns quasi als Gesellschaft erleben, was unsere Währungssysteme und die Inflation angeht. Und dass wir vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit gegenüber unseren Banken haben. FTX ist jetzt ein schönes Beispiel und auch die Bankenkrise 2008. Und die Frage ist, kann es sich lohnen, einen Teil meines Vermögens, einen Teil meines Hab und Guts in eine Währung zu stecken, die mir niemand wegnehmen kann, über die ich grenzüberschreitend abgesichert bin, die ich quasi durch mein Wallet, egal ob es jetzt ein Account irgendwo ist oder ob es jetzt wirklich mein physisches Wallet, immer accessible habe. Also da kann mir kein Banker sagen, nee, das kriegst du jetzt heute nicht mehr, sondern die liegt wirklich bei mir. Plus eben der Fakt, dass es inflationssicher ist durch die durch den Algorithmus, der irgendwann sagt, es gibt nur 21,6 Millionen. Das macht es vielleicht interessant.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Ich würde da auch mal einmal mit auch drauf eingehen, denn die Idee, irgendwann aus dem physischen Geld oder Goldtaler und Silber das zu entkoppeln auf Papier, ich glaube, es war ein Engländer, der das damals hatte, das war schon ein Riesenschritt, den Schritt dann vom physischen Papiergeld zu entkoppeln auf Geldbeträge, die hin und her geschoben werden. Das hat ja durchaus auch die Finanzkrisen auch mit ausgelöst immer wieder. Das heißt, es stimmt natürlich, was Louis sagt, es sind immer Ideen, auf die wir da gehen. Und ich finde, das Besondere hier ist eine Kombination aus dieser Idee, aber einer Sache, die auch eine Limitierung hat wie Gold, also diese Limitierung hinaus. Und das finde ich neu, das finde ich bemerkenswert. Und tatsächlich, da ist dann Bitcoin natürlich anders als die Krypto als Markt.
Ja, ja.
Weil da sieht man ja wieder die Anfälligkeit und da kommt dann die Idee von Web3 rein oder auch, dass man es verteilt, zu sagen, okay, dann jetzt müssen wir richtig bauen. So, oder jetzt müssen wir diese verteilte Infrastruktur wirklich ernsthaft bauen, weil wir Menschen offensichtlich dazu neigen, immer wieder in so klassische Ponzi-Schemes zu gehen.
Genau. Super. Ja, danke, Christoph. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und du gibst uns nochmal den kurzen, die kurzen Erläuterungen nochmal, Web 1, 2, 3. Ne? Das hast du auch neulich so schön erklärt. Und dann hast du ein wunderbares Modell mit Hilfe eines Hauses, das Web 3.0 zu erklären. Christoph und ich können uns jetzt zurücklehnen. Wir haben jetzt ein paar Minuten vor uns, wo du uns das wunderschön nochmal erzählen wirst. Danke.
Ja, das Haus macht es für mich nur so einfach, deswegen ist es schön. Aber vielleicht tatsächlich angefangen bei diesem Web 1, 2 und 3. Ich meine, das Web 3 ist gerade so omnipräsent und alle fragen sich, gab es auch ein Web 1 und ein Web 2, weil da irgendwie so irgendwie gefühlt nie dezidiert drüber gesprochen wurde. Es gibt aber tatsächlich auch Bezeichnungen oder Definitionen von diesem Web 1 und Web 2, die Vorgänger letztendlich des Web 3 sind. Und das Web 1 sind, und so möchte, die Anfänge des kommerziell genutzten Internets. Also wir erleben, dass es erste E-Mail-Adressen gibt, wir erleben, dass es erste Websites von Unternehmen gibt und wir sehen, dass auf einmal eine digitale Informationsvermittlung stattfindet. Also es gibt auf einmal die Möglichkeit, Informationen digital, borderless quasi zu konsumieren und somit die Transaktionskosten für Informationskonsum drastisch zu reduzieren. Es ist relativ limitiert, dieses Web 1. Also ich kann in erster Linie nur Informationen konsumieren. Das war noch nicht die Zeit, auf der Geschäftsmodelle im Internet gebaut würden, vielleicht sowas wie wir heute erleben. Aber es war erstmal so die Möglichkeit, hey, da gibt es Internetseiten, da kann ich mich informieren, quasi die gelben Seiten in digital. Das ist das Web 1, also eine Art Informationsökonomie. Und von diesem Web 1 sind wir dann sukzessive in das Web 2 übergegangen, was quasi so als Plattformökonomie überschrieben werden kann. Das heißt, wir haben nicht mehr nur noch einseitig Informationen konsumiert, sondern wir haben auch aktiv dazu beigetragen, Informationen in den digitalen Raum zu stellen. Konnten Blogs geschrieben werden, Websites wurden immer größer, Google ist gekommen, Facebook ist gekommen, Social Media, Amazon ist gekommen, es konnte auf einmal Konsum auch im digitalen Raum stattfinden. Und somit haben wir dann ein Internet gesehen, was deutlich weiterentwickelt war als die sogenannte Web 1 und was diese Funktion Read and Write umfasst hat. Während das Web 1 Read-only war, können wir jetzt auf einmal auch beitragen, konsumieren und Co. Und das Web 2 ist jetzt der Vorläufer für das Web 3, in dem gesagt wird, eigentlich war die Architektur des Internets doch mal dezentral und eigentlich ging es doch darum, Informationen zu konsumieren und für jeden Zugang zu schaffen und Co. Doch dann kam dieses Web 2 dazwischen, was es alles irgendwie durch diese Plattformlogik zentralisiert hat. Und wäre es nicht schön, wieder zu dieser Ausgangsidee des Internets zu kommen, im Sinne eines dezentralen Informationsnetzwerks? Und genau das umschreibt letztendlich die Architektur des Web 3. Wir sind gerade so auf der Schwelle dorthin. Also ich würde nicht sagen, dass wir schon im Web 3 sind, aber es ist zumindest eine Vision, eine Idee, die in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Jahren stattfinden kann. Und diese wird definiert als, also das Web 3 wird definiert als Internet owned by the users and builders, orchestrated with tokens. Das heißt, im ersten Teil steckt owned drin. Es geht wirklich darum, den Usern und Bildern Eigentum an etwas zu geben. Das heißt, neben diesen Funktionen Read and Write reden wir auch einmal über eine Ownership-Funktion. Und das Ganze wird eben durch Tokens orchestriert. Und da kommen dann wieder diese Token ins Spiel. Und das ist quasi so diese Genese, also von Read, Read, Write, Read, Write, Own zu Informationsökonomie, Plattformökonomie, Tokenökonomie.
Gleich geht's weiter mit der On the Way to New Work Podcast-Folge. Und eigentlich hört ihr für eine kurze Werbeunterbrechung hier immer Christoph. Jetzt bin ich es, Hanna von Blackboard. Ihr kennt mich aus der Folge 346. Und ich wollte euch ganz kurz von unserem neuen Format, dem New Work Inspiration Day, berichten. Der New Work Inspiration Day ist ein Tag, wo Teams aus verschiedenen Unternehmen zu uns ins House of New Work bei Blackboard kommen und den ganzen Tag geballtes Wissen aus 12 Jahren Projektgeschäft von uns vermittelt bekommen. Wir bauen den Tag immer so auf, dass er ganz individuell auf das Team, was uns besucht, zugeschnitten ist. Vorher führen wir eine kleine Umfrage durch, damit wir die Themenschwerpunkte festlegen können. Und dann kriegt ihr 3 Impulse zu den Themen New Workspace, New Culture, Change Kommunikation, New Leadership, Tools and Technology, also all diese Themen haben wir im Angebot und danach widmen wir uns euren ganz konkreten Fragestellungen. Eine super Sache, die wir jetzt schon ein paar Mal durchgeführt haben. Wir freuen uns riesig, euch im Haus willkommen zu heißen. Auf blackboard.com könnt ihr uns ganz einfach eine WhatsApp oder eine kurze Kontaktanfrage schicken und dann würde ich mich einfach bei euch melden und wir freuen uns riesig, euch dann im House of New Work willkommen zu heißen.
Wenn eine Frage dazu, als ich jetzt neulich gefragt wurde, habe ich gesagt, einfach nur so als Vorstellung und da würde ich gerne mal wissen, ob das denn so stimmt, ob man das so erzählen kann, wo ich gesagt habe, ich finde das deswegen besonders, weil Besitz auf einmal erweitert wird auf verschiedene Themen, die vorher nicht besessen werden konnten im Netz. Und da sagen alle, hey, wieso, was meinst du? Sag ich, naja, was kannst du bisher wirklich ernsthaft besitzen? Weil die Daten gehören jetzt im Web 2 anderen. Das Einzige, was wir bisher besitzen können, ist eigentlich die Domain. Das ist international geregelt. Und im Web 3 würde sich das jetzt auf diverse andere Dinge erweitern. Und wenn jetzt nur 10 weitere dazukommen, ist das ja ein gigantischer Markt. Und dann ist meistens so, klack. Kann man das, ist das legitim, das so zu verkaufen quasi?
Definitiv, ja. Ich glaube, die Tokenisierung von nahezu allem ist eine der größten Chancen, um vielleicht, man kann jetzt über das Wort gerecht streiten, aber um zumindest mal dezentrale Einkommensmechanismen im digitalen Raum zu schaffen.
Und das ist in der Kern New Work Idee wirklich eine Idee. Friedrich Bergmann hat damals von dezentraler Produktion gesprochen, aber jetzt wäre das auch noch Eigentum, was dezentralisiert werden kann. Das hat eine solche Chance, die ihm, glaube ich, gar nicht bewusst war damals, was das jetzt technologisch ist. Deswegen finde ich das so spannend.
Ja, stark. Ja.
Und das finde ich auch total wichtig, dass vielleicht so als Erkenntnis auch also aus den letzten Monaten, das Web 3 nicht nur als technologisches Phänomen zu sehen. Also es gibt jetzt irgendwie die Blockchain, es gibt NFTs und alles cool und schön. Aber ich finde es eigentlich umso spannender zu schauen, was passiert eigentlich gerade gesellschaftlich. So, ich nehme irgendwie so ganz gern die Werte Mitgestaltung und Mitbestimmung. So schauen wir auf die Werte, die sich die Gen Z, jüngere Generation im Arbeitsleben wünschen, dann steht da häufig Mitbestimmung, Mitgestaltung relativ weit oben. Und witzigerweise können wir das jetzt technologisch durch das Web 3 abbilden. So, und das ist quasi das Web 3 ist nicht die pauschale Antwort auf alles, aber ich finde, wenn man jetzt sich mal nicht von der technologischen Seite, sondern vielleicht von der kulturellen, gesellschaftlichen nähert, dann findet man auf einmal so eine Verbindung aus Technologie und, ich sag mal, Flüssen, gesellschaftlichen Flüssen, die dann auf einmal ganz schön zusammenwirken und so ganz neue Ideen vorgeben.
Danke dir, Christoph, dass du das nochmal mit Friedrich Bergmann zusammengebracht hast. Also lassen wir euch nochmal auf seine vier Tsunamis eingehen und dann einen, der hier eine Rolle spielt. Er hat ja gesagt, wir haben einen Tsunami auf uns zurollen, die immer größer werdende Schere zwischen Armut und unermesslichem Reichtum. Das haben wir in der Plattformökonomie gesehen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Elon Musk Vermögen sich halbiert hat von 350, ich wusste, habe nicht mitbekommen, dass sein Höchststand 350 Milliarden war. Jetzt hat er nur irgendwie 175 und ist von einem sehr oldschool Web 0 Unternehmer, nämlich dem Bernard Hinault, heißt er oder so, der ne, diese Luxusholding in Frankreich. Ne? Ja, genau. Diese Schere wurde immer größer. Glaubst du, dass Web 3, dass es eins der Versprechen wirklich ist, dass wir diese Schere wieder kleiner kriegen können?
Ich glaube, im Kern könnte sie das. Ich glaube aber, dass die aktuellen Tendenzen und die Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit das Thema kommuniziert und diskutiert wird, eher dazu beiträgt, dass es viel mehr zu einer Entkopplung führt zwischen denjenigen, die da fast von verstehen, vielleicht das Geld haben zu investieren und diejenigen, die sich einfach abgehängt fühlen. Also ich meine, Moore's Law gilt jetzt irgendwie seit einigen Jahren. Wir sehen, die Geschwindigkeit der Transformation wird immer, immer schneller. Und wenn ich jetzt einfach nur NFT, DAO, P2E und Metaverse reinschmeiße, da habe ich mindestens 4 Fragezeichen erzeugt bei vielen, vielen Menschen. Und solange diese Fragezeichen bestehen, kann ich eigentlich nicht damit argumentieren, dass es gerechter wird. Und ich glaube, das braucht es, wenn man wirklich so dieses Ideal, was dahinter steckt, entfalten möchte, dass man einfach die Debatte um das Web 3 diverser, inklusiver gestaltet. Und das geht nur durch Bildung.
Interessanterweise hat sich ja jetzt einer der Plattformökonomie Unternehmer den Namen Meta gekrallt für sein Unternehmen. Und du hast das neulich im Seminar so gut beschrieben, dass das ja eigentlich nicht Web 3 ist, sondern dass das ja eher eine Verkleidung eines Web 2 Unternehmens. Ich dresse mich jetzt mal ab, damit ich ins Web 3 passe. Ja. Trotzdem baut der natürlich eine Infrastruktur, die das Web 3 mitprägen wird. Lass uns ruhig mal, damit wir das nochmal ins Verständnis bringen, die das Haus kurz bauen und dann gehen wir vielleicht wirklich in Metaverse rein.
Ja, yeah, sehr gerne. Let's do it. Das Haus, der Keller meines Web 3, also ich baue jetzt ein Web 3 Haus. Der Keller meines Hauses ist die Blockchain-Technologie. Die ist das Fundament aller darüber liegenden Anwendungsmöglichkeiten und Technologien. Das heißt, so die Möglichkeit der dezentralen Datenspeicherung über die Blockchain, die im Nachtrag unveränderlich ist, stellt das Fundament dar. Das ist der erste Schritt, quasi das Fundament, der Keller. Wir gehen dann in die vielleicht das Erdgeschoss, das für mich aus vier Räumen besteht. Und das sind die Technologien, die eben schon hier und da gefallen sind. Das ist zum einen das Wort NFT, ein digitales Echtheitszertifikat, das ist Abkürzung für Non-Fungible Token, wo es darum geht, dass ich ein einzigartiges Gut im digitalen Raum durch quasi dieses NFT-Zertifikat absichern kann. Also ich kann sagen, dieser Post gehört beispielsweise mir oder dieser digitale Sneaker gehört beispielsweise mir und kann nicht von jemand anderem programmiert werden, dass der Post von ihm kam und dieser Schuh ihm gehört, sondern ich kann wirklich eins zu eins nachweisen, dass mir dieses digitale Asset oder auch physische Asset wirklich gehört und das NFT ist letztlich nur die Technologie, um das zu verifizieren. Mhm. Das ist der erste Raum, also einzigartige digitale Güter auch einzigartig machen. Der zweite Raum ist für mich die Abkürzung DeFi. Das ist die zweite Säule, wenn man so möchte, der zweite Raum. DeFi steht für Decentralized Finance, die Idee einer dezentralen Finanzwelt, in der es darum geht, dass ich von Hosentasche zu Hosentasche Bankgeschäfte betreiben kann, ohne dass ich in der Mitte eine Bank brauche. Also ich kann wirklich ohne den Banker in der Mitte Finanztransaktionen abwickeln, einfach indem ich von Wallet zu Wallet Dinge überweise. Wenn man jetzt sagen, ja, ich kann jetzt auch schon von Konto zu Konto überweisen, aber steht ja immer die Bank in der Mitte. Mhm. Also das ist der große Unterschied. Die dritte Abkürzung, der dritte Raum ist DAO, Decentralized Autonomous Organization. Man sagt, diejenigen, die so Verfechter sind, sagen, ja, ist das vielleicht die Firma oder das Organisationsmodell der Zukunft? Letztendlich steht es in Anführungsstrichen nur für die Idee einer Organisation oder einer Gruppe von Menschen, die sich organisieren und das Zugangsrecht zu dieser Organisation ist durch Tokens geregelt. Das heißt, ich erwerbe einen Token oder ich bekomme einen Token und habe damit automatisch Mitbestimmungsrechte an diese Organisation. Mhm. Das heißt, sie ist dezentral und autonom, weil alle Nutzer quasi mitbestimmen, in welche Richtung sich diese verändert. Und der vierte Technologie, die auf der Blockchain aufbaut und das Web3 bildet, ist eben dieses Play-to-Earn oder X-to-Earn, wenn man so möchte. Man kann alles vor Earn stellen. Ich habe auch schon Walk-to-Earn gesehen und Review-to-Earn gesehen, wo es eigentlich nur darum geht, dass ich eine Tätigkeit im digitalen Raum ausführe, sei es jetzt spielen, sei es jetzt reviewen, sei es jetzt, ja, Walk ist schwierig, aber nehmen wir mal reviewen und spielen, mache und dafür Tokens bekomme. Das heißt, ich gebe jetzt Feedback zu einem Paper und bekomme dafür X Tokens. So, das ist der Mechanismus X to Earn und der ist quasi auch digital nativ eingebettet und kann wirklich rein digital abgebildet werden. Ich werde in Form der digitalen Währung von Krypto bezahlt. Das sind so die vier grundlegenden Technologien. Es gibt immer Mischformen, es kann kombiniert werden, NFTs und daraus werden gern kombiniert zum Beispiel. Und die zweite Etage, und das ist für mich so die UX des neuen Internets, ist das Metaverse. Das heißt, wirklich der Online-Shop der Zukunft, wenn man so möchte, der einfach in viel, viel höheren Ausmaß immersiv ist und einfach durch eine virtuelle Realität letztendlich abgebildet wird. Das heißt, ich gehe jetzt vielleicht in Zukunft nicht mehr in den Online-Shop oder nicht mehr nur in den Online-Shop, sondern ich trage meine Sachen schon einmal Probe im Metaverse, habe meinen Avatar und kann sehen, wie sieht es eigentlich bei mir aus. Und das ist die UX, die diese Technologien letztendlich dann auch zugänglich macht. Also ich kann dann meinen NFT, meinen digitalen Sneaker im Metaverse tragen. Das heißt, dadurch wird er erstmal ersichtlich, dadurch wird er zugänglich. Und das alles findet unter dem Dach, und das ist für mich so die Ideologie oder die Idee dahinter, des Web 3 statt. Also wirklich eines dezentralen Internets, das den Usern und Bildern gehört und durch Tokens orchestriert wird. Und das ist so die Grundsatzidee, die hinter all der Technologien steht. Das hast du, Michael, schon richtigerweise gesagt. Metaverse ist nicht gleich Web 3 Metaverse, sondern das, was Facebook da macht, bauen ja auch am Metaverse, an einem Metaverse. Hat mit allem anderen zu tun, aber nicht mit dem Web 3, weil es wirklich die Idee eines vollkommen zentralisierten sozialen Netzwerks der Zukunft ist, wo zum Beispiel 47,5% aller Transaktionen, die in diesem virtuellen Raum stattfinden, vom Meta abkassiert werden. Also
47,5%.
Zentralisierung at its best. So, und deswegen, es gibt, wenn wir jetzt über das Begriff Metaverse sprechen allein da schon zwei verschiedene Strömungen. Die Idee eines dezentralen Metaverse, in der jeder einzelne User Geld besitzen kann, in der jeder einzelne User auch Land besitzen kann, in der jeder einzelne User seinen eigenen Avatar mit eigenen NFTs gestalten kann. Und die, es gibt die Idee eines zentralisierten Metaverses, das insbesondere natürlich durch Meta nach vorne gepusht wird. Also es ist nicht immer, Metaverse ist nicht gleich Metaverse, kommt sehr auf den Kontext an, den man es benutzt. Aber das ist so letztendlich die Architektur der Technologien und der Ideen dahinter.
Ja, finde ich ein gigantisch gutes Bild. Also bin ich total dankbar dafür, dass Michael das hier reingebracht hat, weil ich das auch so noch nicht gehört habe. Und es hilft, das wahnsinnig einzuordnen. Ich beobachte was sehr Spannendes und das sind immer die Phasen, wenn neue Technologien aufkommen. Und ich finde das so geil, das erleben zu dürfen. So eine dritte Welle jetzt wieder. Weil dann kommt immer diese menschliche Reaktion, boah, hau mir ab mit dem Scheiß. So, ne? Also damals mit Handys, so, na, also die Blackberry, wir brauchen Handys mit Tastatur, sonst kannst du nicht tippen, das ist alles unseriös, dann mit diesen Bildschirmen, heute haben alle irgendwie eins mit Bildschirmen oder so, ne? Mit dem Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Und jetzt hast du so dieses Thema mit, ach, wir werden doch niemals alle mit VR-Brillen rumlaufen und so weiter. Und dann sage ich, auf die Fragen sage ich auch mal, ja, aber jeder von euch steht morgens auf und jetzt mal ganz ehrlich, guckt meistens auf dem Scheißhaus schon aufs Handy oder noch im Bett auf Instagram. Ihr seid mal ganz ehrlich, wenn ihr das jetzt gerade macht oder während ihr diesen Podcast jetzt hört, legt das Handy beiseite und konzentriert euch drauf. So, und dann sage ich, denn das ist schon ein großer Teil Metaverse, weil es halt einen Großteil unserer Aufmerksamkeit da reinzieht. Und was Mark Zuckerberg davor hat, ist natürlich die ultimative Form davon, völlig klar. Aber das, was du eigentlich proklamierst, und das nehme ich gerade ganz deutlich wahr, ist, scheiße Leute, wir haben wirklich was zu tun, weil hier liegen Technologien gerade vor uns, mit denen kann man was bauen. Aber es braucht jetzt halt ein paar Leute, die sich da auch halt ransetzen und das mit reingeben. Was braucht es gerade? Wen braucht es gerade? Wo liegt die Prio bei dieser Vielzahl der Themen?
Vielleicht nochmal Bezug genommen auf diese Beobachtung zum Metaverse. Unabhängig von Kriegen, unabhängig von Inflation, von all den Dingen, eine Sache, die seit 20, 25 Jahren immer weiter zunimmt, ist die Digitalisierung. So, also wir können es nicht mehr aufhalten. Wir können es einfach nicht mehr aufhalten und haben uns, glaube ich, auch daran gewöhnt oder nehmen es sehr bewusst im Kauf, unseren Lebensstandard zu erhöhen durch Technologisierung, durch Digitalisierung und was jetzt vielleicht dazu kommt, auch die Virtualisierung. Das heißt, der Einfluss von Technologie in unseren Alltag nimmt halt sukzessive zu. Das hat jetzt nichts irgendwie konkret mit NFTs oder Metaverse zu tun, sondern es ist einfach, es ist omnipräsent. Und um diese Bewegung jetzt auch wirklich in die Richtung zu steuern, in die wir müssen, braucht es für mich aus meiner Perspektive zuallererst Verständnis. Wenn wir darüber sprechen, Verständnis und Bildung, wenn wir darüber sprechen, was das Metaverse ist und was zum Beispiel die Blockchain ist, dann können das im Zweifel 1-2-3% der Gesellschaft erklären. Und ich glaube, 1-2-3% der Gesellschaft spiegeln halt nicht die komplette Diversität einer Gesellschaft ab. Und wenn wir jetzt irgendwas in einen Code schreiben, der die nächsten 10, 20, 30 Jahre vielleicht eine digitale Finanzwelt orchestriert, so, dann ist es vielleicht fahrlässig, das nur 1-2% der Menschheit machen zu lassen, die überhaupt ein Verständnis davon haben. Das heißt, ich glaube, hier liegt erstmal eine Art Bildungskommunikationsauftrag vor, dass wir zeigen dürfen, dass es nicht nur um kurzfristiges Krypto-Gambling und das schnelle Geld und irgendwie unnachhaltige Technologien geht, sondern vielleicht mit einer anderen Perspektive hier etwas entsteht, was künftig dann unsere Welt auch vielleicht sogar maßgeblich mitgestalten kann. Das ist, glaube ich, das Erste. Und dann braucht es, glaube ich, auch einen neuen Diskurs rund um die Frage der Diversität, der Ethik und auch der Nachhaltigkeit. Das war mal ganz spannend in einem Podcast. Mit Sebastian Borek hat gesagt, er nimmt es komplett gleich wahr wie das Web 1. Der einzige Unterschied ist, dass alle auf Nachhaltigkeit schielen. So, und dieses Nachhaltigkeitsthema ist auch im Blockchain-Space natürlich omnipräsent und auch zu Recht omnipräsent. Wenn wir quasi nochmal das Gleiche wie im Web 1 machen würden, hätten wir kurz- und mittelfristig ein Problem. Und deswegen finde ich richtig, dass diese Debatte geführt wird. Sie wird aus meiner Sicht nur zu kurz geführt. Also es arbeitet sich die ganze Zeit an Headlines ab. Die Blockchain-Technologie ist zum Beispiel nicht nachhaltig. Aber keiner fragt, wie kann ich eigentlich vielleicht sogar durch die Blockchain-Technologie fairere Mechanismen für eine nachhaltige Welt schaffen? Wie es zum Beispiel Steve Wozniak mit seinem ersten Startup in dem Bereich macht, im Energiemanagement.
Über das reden wir gleich nochmal. Das ist ein super Beispiel, ja.
Genau. Und das sind für mich so Vorläufer, die zeigen, dass diese Technologie etwas könnte, wenn wir einen offenen Diskurs darüber haben und wenn dieser Diskurs eben auch divers ist. Ich glaube, der Anteil von Frauen im Blockchain-Space beträgt unter 5%. Wie können wir für uns anmaßen, dass wir hier etwas in Anführungsstrichen faire schaffen? Und das ist für mich, was es gerade braucht. Also Bildung, neues Verständnis, eine fairere Kommunikation darüber und dann auch die Einbindung von der gesamten Gesellschaft.
Ja, und da auch da würde ich einmal nochmal doppelt unterstreichen, dass also es setzen sich viele Frauen mit New Work auseinander. Das kann ich auf jeden Fall sagen, das wissen wir aus der Community. Mhm. Und ich beobachte hier und da immer noch eine Distanz zur Technologie. Und da sage ich ganz klar, einer der Kernelemente, um Arbeit anders zu organisieren, ist Technologie. Das ist in den Anfängen jedes Buches um New Work mit drin. Das ist so wichtig, da reinzugehen. Und du hast gerade was Großartiges, finde ich, gesagt, nämlich allein das Thema Bildung und das zu übersetzen. Man muss ja nicht gleich coden und abtauchen und so weiter, aber Verständnis aufbauen, Zusammenhänge verstehen, Ideen daraus entwickeln und zu helfen, dass mehr Menschen es verstehen, das treibt ja eine Technologie voran. Das finde ich also eine gute, sehr nachvollziehbare Priorität.
Mhm. Ich finde, du hast das Stichwort Energie gebracht. Lass uns mal den Einstieg nochmal wählen. Du hast uns im Seminar erzählt, dass, ich weiß nicht, ob es die gesamte Blockchain ist oder ob es, ich glaube, du hast gesagt, Bitcoin verbraucht halb so viel Energie wie Netflix verursacht durch das Stream. Ne? Also Netflix selber braucht nicht so viel Energie, aber alle Leute, die Netflix schauen. Das heißt, auch, dass man es richtig in Kontext setzen und das natürlich auch je nachdem, welchen Ansatz man wählt für eine Kryptowährung, da Unterschiede sind. Ethereum ist viel umweltfreundlicher. Aber auf die Diskussion wollen wir gar nicht gehen, weil das wird gelöst, das Thema. Ich würde eher auf das Thema gehen, wie kann Blockchain eingesetzt werden, Cradle to Cradle nachweisen, wie, was wird für Rohstoffe wo gebraucht, also wirklich ganze Wertschöpfungsketten abzubilden, bis hin zu dem von dir zitierten Startup von Steve Wozniak. Vielleicht erzählst du uns genau diese Geschichte mal, weil ich finde, das ist ein mega Beispiel, was extrem viel Hoffnung, Mut macht, dass wir hier nicht, wir kriegen auch die süchtig machendste Technologie aller Zeiten in die Kinderzimmer, aber das ist ja nur ein Anwendungsfeld. Es gibt ja ganz, ganz viele sinnvolle und da ist dieses B2B-Feld und das Energiefeld ein wichtiges. Erzähl uns mal die Geschichte von Steve.
Steve, ja, der hat schon mal irgendwas gegründet und hat es jetzt wieder getan. Airforce oder eForce, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, relativ neu, muss vor 2-3 Monaten announced worden sein. Und das Startup ist quasi ein Token-Modell. Also es ist wirklich ein natives Web3-Geschäftsmodell. Und es geht darum, die Einsparung von Energie in Gebäuden zu managen. Das ist in den USA und auch Gebäude mit so die größten CO2-Emittenten, die natürlich jetzt irgendwie nachhaltiger gestaltet werden müssen. In der Regel ist es so, dass der Besitzer diese Maßnahmen zahlt und quasi die Erträge, in Anführungsstrichen, die Einsparung, die daraus erzielt werden, 50-50 auf den Bewohner und auf den Besitzer übergehen. Das heißt, gerade ist es so, zentral bezahlt der Besitzer und natürlich der Bewohner profitiert davon, weil er natürlich auch geringere Energierechnungen hat und Co. Das ist insofern charmant für den Besitzer, als dass er das relativ eigenkontrolliert machen kann, als dass er wirklich im Griff hat, was da passiert und auch charmant für den Bewohner, weil er dafür nicht zahlen muss. Und was sich Steve Wozniak und sein Team jetzt ausgedacht haben, ist zu sagen, können wir nicht diese CO2-Einsparung tokenisieren? Beziehungsweise allgemein die Energieeinsparung tokenisieren. Das heißt, können wir nicht das, was wir jetzt durch Investitionen einsparen, zu einem Token machen, also wieder zu einem Finanzinstrument, in das investiert werden kann? Heißt, das zukünftige Bild sieht so aus, dass wir Institutionen wie Banken diese CO2-Einsparung kaufen können, diesen Token kaufen können und damit den Shift zur Nachhaltigkeit von Gebäuden mitfördern können. Das heißt, nicht nur der Besitzer des Gebäudes kann es zahlen, weil er dadurch irgendwie langfristig eine Einsparung erzielt, die bemessen werden kann, aber die nicht handelbar ist. Und das, was jetzt passiert, ist, dass diese Einsparung auch wieder handelbar gemacht werden können. Heißt, ich investiere mit und bekomme im Gegenzug gewisse CO2-Einsparungen, die einfach in der heutigen Welt einen Wert bekommen. Ich glaube, es ist schwierig zu begreifen, warum das jetzt notwendig ist, aber wenn man sich überlegt, dass CO2-Einsparungen jetzt schon Steuern, Kosten jetzt schon beziffert werden, dann wird klar, dass das quasi einen Wert widerspiegelt. Und der Token-Mechanismus dahinter sorgt eigentlich nur dafür, dass das zu einem handelbaren Finanzobjekt gemacht werden kann. Weil wenn ich früher gesagt habe, hier ist meine Rechnung für Maßnahmen und das sorgt für so und so viel Einsparungen, kann ich niemals eine Bank investieren. Jetzt, wenn man sagt, diese Einsparungen repräsentieren einen Token, kann auch auf einmal eine Bank auch darin investieren. Und so wird mehr Geld in Gebäude investiert und dadurch werden mehr Einsparungen erzielt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr anstrebsam für uns in Summe. Und das gleiche beziehungsweise ein ähnliches Modell findet gerade auch in Deutschland sehr stark Anklang. So die ReFi-Welle, Regenerative Finance heißt das, wo es auch letztendlich darum geht, dass Blockchain Web3-Technologien eingesetzt werden, um den Nachhaltigkeitsschiff zu beschleunigen. Ganz konkret jetzt auf das Beispiel von Carbon Credits, CO2-Zertifikaten. Diese werden häufig von vielen, vielen Mittelsmännern gehandelt. Irgendwo wird das Projekt mal ins Leben gerufen. Keiner kann aber so richtig nachvollziehen, was da passiert. Und vor allem kann keiner nachvollziehen, zu welchem Preis das Projekt jetzt fair bewertet ist und wie häufig so ein Projekt auch verkauft werden kann. Wenn ich ein Projekt 1000 CO2-Zertifikate erhobe, kann mir ja niemand beweisen, ob das nicht 2000 Mal verkauft wurde. Das heißt, wir haben einfach einen sehr intransparenten Markt, der von Mittelsmännern dominiert wird. Was jetzt eigentlich nur passiert durch Web3-Marktplätze ist, dass diese diese Projekte tokenisiert werden. Also ich habe jetzt nicht mehr nur irgendein, ich sag mal, random CO2-Zertifikat, was ich kaufe, sondern ich habe Token 1 von 100 und kann nachweisen, ich habe wirklich dieses Hundertstel von diesem Projekt gekauft, kann nachweisen, dass es nicht zweimal verkauft wurde und kann dadurch, dass es auf der Blockchain gesichert wird, auch nachweisen, dass es keine Vorbesitzer gab, die dann den Wert unendlich in die Höhe getrieben werden haben. Und jetzt kann ich das für meine Bilanz burnen, also ich kann es verbrennen und anwenden auf meine Bilanz, dann ist der Token quasi hinfällig, dann ist er verbrannt oder ich kann ihn halt wieder auch weiterverkaufen. Auch hier wieder der Mechanismus, ich schaffe es, CO2-Einsparung zu einem Finanzinstrument zu machen und mache es so wiederum für Banken interessant, mehr Geld in diese Asset-Klasse zu stecken, was dann wiederum dazu führt, dass mehr Carbon-Projekte ins Leben gerufen werden können. Ja. So, und dann haben wir einen positiven Flywheel-Effekt. Und das ist, wo gerade viel Hoffnung im zumindest deutschen Ökosystem besteht, dass da viel passiert.
Weil es vor allem erstmals möglich ist, diese Zertifikate wirklich sinnvoll zu handeln, weil die Idee besteht ja schon eine Weile, aber die praktische Umsetzung, da hat es ja extrem gehapert.
Also B2B, gigantisches Potenzial und auch für mich, und auch was ich spannend finde, wird ja mal viel auch auf Meta rumgehackt, aber wenn du die aktuelle Meta-Kampagne anguckst, die ja auch sehr stark diese B2B-Anwendung eigentlich forcieren, also dass Chirurgen ihre Operationen im Meta üben werden und so weiter. Also ich glaube, für das ganze Thema E-Learning, Conferencing, also auch das als New Work-Aspekt, wir wissen alle, wie schwer es ist, hybride Konferenzformate zu machen. Vielleicht kann das Thema Meta da Alternativen bieten, die zumindest manchmal Spaß machen. Also B2B kapiert. Ich würde gerne mal auf B2C gehen, es sei denn, Christoph, du...
Nee, gerade nur einmal ganz kurz eine Randbemerkung mit Meta. Und ich weiß, es ist momentan auch völlig legitim, da drauf rumzuhauen. Nur, man darf auch nicht vergessen, da wird viel Grundlagenforschung und Geld ausgegeben. Dafür habe ich immer großen Respekt, wenn Unternehmer das tun. Und ich habe zum Beispiel mir mal diese Avatar-Funktion angeschaut, die diese normalen Comic-Darstellungen sind, sondern die echte Gesichter simulieren durch eine KI. Das ist schon creepy gut, ne? Meine Fresse.
Ja, also, ich glaube auch, dass da ganz viel passieren wird. Und ich wollte auch...
Side Note, das war nur ein Einschub.
Ich wollte gerade auch das habe ich auch nicht so machen. Genau. Und ich habe aber, und da ist dann auch Mark Zuckerberg natürlich wieder mitverantwortlich, der hat ja am Anfang, als er Oculus Rift gekauft hat er jedem Mitarbeitenden in dem Department das Buch, ich weiß nicht, ob das Buch genauso heißt wie der Film, aber das Buch, was dem Film Ready Player One zugrunde liegt, geschenkt. Das heißt genau. Und ich kann nur, also Tipp, wer das noch nicht gesehen hat, den Film Ready Player One, Spielberg-Film, herausragend gut gemacht, wo quasi in einer dystopischen Welt Menschen nur noch in so gestapelten Containern leben und um das Leben überhaupt einigermaßen auszuhalten, eigentlich ihre gesamte freie Zeit in einer Art Metaverse, in einer Spielwelt verbringen. Wenn du da mit PsychologInnen, NeurowissenschaftlerInnen sprichst, dann kommt immer wieder derselbe Satz. VR hat das größte Suchtpotenzial, was wir uns überhaupt vorstellen können, was über Kokain und andere Drogen weit hinausgeht. Und wenn ich mich an meinen ältesten Sohn erinnern, als der so eine Phase als Kind hatte, wo der sich nachts geweckt hat, um World of Warcraft oder ich weiß gar nicht, wie es ist, World of Warcraft sind, glaube ich, die Figuren, aber irgend so ein abgefahrenes Ding zu spielen und dann irgendwann weinend da saß und sagte, ja, Papi, Mami, ich bin süchtig. Das muss noch schlimmer werden, das wird schlimmer. Wie siehst du das jetzt auch als jemand aus der Gen Z? Seid ihr da viel weiter als wir? Könnt ihr euch besser abgrenzen oder siehst du da auch Gefahren?
Definitiv Gefahren. Auch gerade in der Art und Weise, wie die Debatte heute geführt wird. Also ich kann ja heute quasi alles machen, ohne irgendwelche Beschränkungen und ohne wirklich diese Frage, warte mal, ist es überhaupt sinnvoll, was da gemacht wird und ist dieses Projekt und dieses Vorhaben überhaupt sinnvoll? Das heißt, es gibt kein Korrektiv, das dazu führt, dass wir diese Technologie in Anführungsstrichen vielleicht in die richtige Richtung bewegen, ohne dass ich jetzt anmaßen möchte, das, was ich denke, ist richtig. Aber es gibt dieses Korrektiv nicht. Es ist einfach sehr viel Trial and Error und diese Frage nach Diversität, Nutzung und negativen Konsequenzen wird auch erstmal nicht so stark in den Vordergrund gestellt. Was vielleicht auch richtig ist, um eine Adoption zu fördern, weil je mehr quasi probiert wird, desto mehr bleibt irgendwie am Ende des Tages auch hängen in realen Use Cases. Aber ich finde das auch, so wie du sagst, Michael, ein einfach gerade spannendes gesellschaftliches Phänomen, dass diese Frage gar nicht gestellt wird nach, ist das überhaupt gut, ist das überhaupt schlecht, denn dass wir damit Technologien oder auch den Raum für junge Leute schaffen können, dass sie ihr Haus vielleicht gar nicht mehr verlassen, sich irgendwie Gruppen anschließen, die vielleicht gar nicht so gut sind, so gute Freundeskreise sind oder Pseudo-Freundeskreise sind, dass darüber ein komplett falsches Gefühl von vielleicht Selbstwert und dieser Welt suggeriert wird, komplett falsches Weltbild, das wird halt überall noch nicht bedacht. Und deswegen finde ich es richtig, da den Finger in die Wunde zu legen und die Diskussion auch mal in die Richtung zu lenken. Was wollen wir eigentlich mit dieser Technologie? Also ist das alles so notwendig, was wir da tun? Mhm. Aus meiner Sicht sind 90% der Projekte, die wir gerade sehen, so Luxusproblem 3.0. Also ich sag mal, digitale Sneaker wird jetzt nicht dazu führen, dass wir als Weltgemeinschaft näher zusammenrücken, wird jetzt nicht dazu führen, dass keine Kriege mehr geführt werden, wird nicht dazu führen, dass wir unseren CO2-Footprint reduzieren. Warum machen wir das? Fragt keiner, weil es ist ja möglich und es finden ein paar Leute cool und ein paar Firmen können damit Geld verdienen. Und da frage ich mich schon bei aller Technologieliebe, ist das so notwendig, ist das so richtig und wie können wir vielleicht dafür sorgen, dass die Debatte darum auch noch an Fahrt gewinnt?
Ja, also ich finde es spannend. Was wir natürlich auf der anderen Seite auch nicht vernachlässigen dürfen, dass das Thema, was ja wirklich da auch drin steckt, ist, dass Menschen mit schweren Behinderungen, schweren Einschränkungen, alte Menschen, demente Menschen gigantische Chancen daraus ziehen können. Wenn du dir vorstellst, jemand, der im Bett liegen muss und nichts mehr kann, aber über virtuelle Welten dann Urlaub machen kann, in irgendwelche schönen Gegenden Dinge sich angucken kann. Es gibt da, ne, mit dementen Personen zu arbeiten. Es gibt da unfassbar viele Chancen auch. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das gesamte Spektrum angucken. Und mich macht total zuversichtlich und glücklich, dass so ein junger Mensch wie du eben das auch so so integriert sieht und nicht nur so, hurra, ich springe da jetzt rein, alles Geld auf Rot und wenn Schwarz kommt, spritze ich es kurz Rot an. Nee, du siehst das ganze Feld. Vielen Dank dafür, ja.
Ja, und ich denke gerade, ich schaue wirklich so drauf und denke, es gibt eben so viel Kritik, so viel Befürworter, da ist also eine Dynamik drin und ja, ich glaube auch, wir müssen uns überlegen, wo ist es sinnhaft eingesetzt, aber der entscheidende Punkt ist, wir können noch nicht sehen, was da kommt und das war mit den anderen Technologien genauso. Ja. Als das erste Mobiltelefon damals auch noch in dem Film, wie hieß er, Wall Street, als er sich das ans Handy hielt, das Motorola Dynatec.
Das war das Gebogene, ne?
Das nee, das, Kilo das, hat. Ja, genau, ja. Dieser Klotz, ja. Ne? Das Dynatec mit dem, ein geiles Ding, ne? Eigentlich hätte ich gerne so ein Teil hier stehen. Okay, Randnotiz. Da konnte man sich nicht vorstellen, dass wir jetzt hier jeder mit so einem Ding sitzen, nebenbei ein Video aufnehmen, schneiden. Das klang wie fucking Science Fiction. Ne? Also das ist so weit weg. Und das ist halt der Punkt. Wir müssen halt, und das würde ich jetzt nochmal sagen, nicht nur gucken, was machen wir damit, sondern immer dann, wenn was Neues kommt, welchen Umgang pflegen wir damit? Ja. Wie setzen wir das ein? Deswegen ist es eine Notwendigkeit, Technologien auch zu lernen. Mein berühmter Handyführerschein, du erinnerst dich, ja, der kommt jetzt hier wieder zum Tragen. Das ist jetzt so der Take, den ich drauf sehen würde. Ich merke gerade, wie geil die Folge ist. Ich bin so richtig reingesaugt so richtig ins Metaverse.
Wir machen nochmal eine zweite.
Wir müssen auf jeden Fall noch eine nachlegen.
Ja. Ich denke, wir haben hier einen schönen Punkt erreicht. Wir würden gerne, Luis, noch von dir wissen, und das ist besonders spannend, weil du jung bist und die Antwort darf länger sein, weil die erste, wie bist du der Mensch geworden, der du bist, kürzer ist, weil du ja noch mehr vor dir hast als hinter dir. Was möchtest du noch? Wo möchtest du noch hin?
Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Technologie oder Technologien nutzen können, um die Gegebenheiten zu verbessern. So jetzt Gegebenheiten mal bewusst breit formuliert. Aber ich glaube, dass wir Technologie nutzen können, um Besserung zu schaffen. Und ich möchte zum einen verstehen, wie das gelingen kann und damit vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es einige Menschen irgendwie besser haben, dass unsere Welt nachhaltiger wird oder dass wir weniger Kriege haben, however. Und für mich persönlich möchte ich auf diesem Weg lernen, wie Unternehmertum funktioniert. Weil ich glaube, dass Unternehmertum der wirksamste Schlüssel ist, um Veränderungen anzustoßen. Und ich glaube, dass es ähnlich wie Basketballspielen eine Kunst ist, die aus verschiedensten Disziplinen besteht. Beim Basketball ist irgendwie Dribbeln, Passen, Werfen. Und beim Unternehmertum ist irgendwie Finanzen, Führung und Sales. Und ich habe einfach Spaß, das besser verstehen zu wollen und dann am Ende vielleicht für was Gutes einzusetzen.
Super.
Geiler Pitch. Finde ich großartig.
Vielen Dank.
Danke euch für eure Zeit.
Für deine Geduld auch mit der zweiten Runde. Ich fand das jetzt richtig gut heute.
Ja, wenn ich richtig gezählt habe, ist das die erste Folge des neuen Jahres. Okay. Und wir schauen mal, wo uns das hinführen wird. Wenn ihr das hört, bin ich mit der Familie in Südafrika,
ich
Kapstadt,
nicht.
Arbeite von dort.
Schön.
Und ja, lass uns vereinbaren, dass wir im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal eine Anschlussfolge machen und wir wünschen dir auf deinem Weg viel, viel Erfolg weiterhin. Ich bin super dankbar, dass du neulich bei unseren New Work Master Skills dabei warst. Ich glaube, du bist jetzt schon auf unserer Webseite als Contributor. Wir wollen dich gern wieder einladen. Wir haben unfassbar gutes Feedback auf dich bekommen von allen Teilnehmenden.
Dann pitche ich aber erst für eine Veranstaltung im House of New Work.
Unbedingt.
Ja, weil ich hab mit New Work Master Skills nichts zu tun, außer dass wir hier zusammen
sitzen.
Kannst
du mal jemanden anmelden aus deinem Team?
Aber im House of New Work machen wir auch Veranstaltungen, wenn hier so ein geiles Speaker pitch und das Thema finde ich wichtig. Also insofern, ja, geil.
Ja, ist schön. Danke. Ja.
Vielen Dank, dass ich ein, zwei Worte teilen darf, sowohl in diesem Kontext als auch bei euch. Hat Spaß gemacht und bin gespannt, was da kommt.
Erstmal danke, Christoph, dass du wieder deinen wundervollen Raum hier zur Verfügung stellst. Danke, dass du auch diese Folge nochmal aufgenommen hast mit mir. Wir hätten ja auch machen können, dass ich einfach meine Takes alle nochmal neu einspreche. Das war ja auch, stand auch im Raum.
Ganz alleine im dunklen Raum.
Ich bin wirklich dankbar, dass wir das nochmal ein zweites Mal durften, weil wir natürlich auch besser die Fragen stellen konnten. Louis hat auf gleich hohem Niveau agiert, aber dadurch, dass wir besser gefragt haben, konnte er auch nochmal mehr glänzen. Ich finde ihn einen sehr bemerkenswerten, reflektierten jungen Mann, der wieder einmal beweist, dass alles, was über die Gen Z verallgemeinert und pauschalisiert wird, Bullenscheiße ist.
Ja,
diese Generation fordert uns mehr, traut sich auch früher zu sagen, was sie nicht will. Wir sollten darüber froh sein und von ihnen lernen und ihnen helfen, vielleicht die klitzekleinen negativen Aspekte, die sie mitbringen, vielleicht zu hoher Medienkonsum in zu früher Zeit, dass wir ihnen da auch helfen. Aber ich finde diese Generation geil.
Ja, ich würde sogar sagen, die brauchen keine Hilfe, die machen schon ihr Ding. Und wir werden demnächst den Zukunftsforscher Tristan Hawks unbedingt im Podcast haben, der uns dazu Einblicke geben wird, die ich im House of New Work gesehen habe, die echt spannend waren, wo ich auch sagte, okay, die haben auch wirklich in einigen Punkten keine andere Chance, als so zu agieren. Was mir bei dieser Folge aufgefallen ist, und ich fand es auch geil, dass wir es zum zweiten Mal gemacht haben, ich spüre dann immer so diese Passion für Technologie und ich kann hier richtig fühlen und ich proklamiere jetzt einfach mal, wenn wir die Arbeitswelt verändern wollen, spielt Technologie eine zentrale Rolle, das zu tun. Wir haben die Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen, zu gucken, was da geht. Podcast von Luis anhören, verstehen, wie die Dinge laufen, weitergeben, was man machen kann. Kann ja nicht jeder alles lösen, aber er hat völlig recht. Wir müssen genau dort anfangen, um Verständnis, Bildung aufzubauen, wie die Dinge und Zusammenhänge sind. Und da spüre ich eine Leidenschaft, die wurde gerade hier wieder geweckt. Und die nehme ich mit in den Tag.
#so ist es.